sie auch selber zerbrochen sind an einer Aufgabe, die zu groß war? Oder dass sie versagt haben an einer Stelle, wo sie hätten auf keinen Fall versagen dürfen? Israel hatte versagt an einer Stelle, wo sie auf keinen Fall hätten versagen dürfen. Sie hätten nicht versagen dürfen, als Mose oben auf dem Berg war, um mit Gott einen Bund zu schließen, um einen Bund von Gott geschenkt bekommen. Und sie hätten nur warten sollen. Aber warten ist ja für uns alle immer so schwer. Nicht nur die Kinder an Weihnachten allein. Ist für uns Erwachsene auch immer noch schwer. Warten. Und sie haben das nicht gehalten und geschafft zu warten. Und dann haben sie sich ein goldenes Kalb gemacht und haben das Gold und die Macht des Stieres angebetet, statt dem lebendigen Gott. Zerbrochen sind dann auch die Steintafeln, auf denen Gottes Bund stand. Mose warf sie zu Boden. Diese von Gott selbst geschriebenen Tafeln, von ihm selbst, so wird in der Bibel erzählt, gemachten Tafeln, Mose zerwarf sie, zerbrochen. Das Verhältnis zwischen Gott und seinem Volk zerbrochen. Wisst ihr, dass das der schlimmste Zerbruch ist, in den man kommen kann? Und dass das zugleich der schlimmste Zerbruch ist, der über der ganzen Welt steht? Zerbrochen ist das Verhältnis zu einem lebendigen Gott, weil wir immer was anderes wollen und tun und suchen als er. Weil wir einfach nicht mit ihm auf dem Weg sind. Und Mose stürzt sich dann in diese zerbrochene Geschichte hinein, weil Gott will dieses Volk verwerfen. Oder er tut so, als ob er es verwerfen will. Ich bin mir nicht so ganz sicher bei meinem Gott. Aber Mose stürzt sich dazwischen und sagt, dann verwerft mich auch. Aber bitte, nicht. Und Gott lässt sich darauf ein, noch einmal mit Mose zu reden. Und an der Stelle kommt unser Text, da ist noch ein bisschen was davor, aber das sage ich einmal, lesen Sie zu Hause, 2. Mose 32, 33, 34, Sie haben Gewinn davon. Wir lesen heute 34, 1 bis 10. Und der Herr sprach zu Mose in diese Zerbruchsituation. Haue dir zwei steinerne Tafeln zu, wie die ersten waren, dass ich die Worte darauf schreibe, die auf den ersten Tafeln standen, die du zerbrochen hast. Und sei morgen bereit, dass du früh auf den Berg Sinai steigest und dort zu mir tretest auf den Gipfel des Berges. Und lass niemanden mit dir hinaufsteigen, es soll auch niemand gesehen werden auf dem ganzen Berg. Kein Schaf und Rind lass weiden gegen diesen Berg hin. Und Mose hieb zwei steinerne Tafeln zu, so wie die ersten waren, und stand am Morgen früh auf und stieg auf den Berg Sinai, wie ihm der Herr geboten hatte. Und er nahm die zwei steinernen Tafeln in seine Hand. Da kam der Herr hernieder in einer Wolke. Und Mose trat da selbst zu ihm und rief den Namen des Herrn an. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und er rief aus, Herr, Herr, Gott barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. Aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Und Mose neigte sich eilends zur Erde und betete an und sprach, Hab ich, Herr, Gnade vor deinen Augen gefunden, so gehe der Herr in unsere Mitte, denn es ist ein halsstarriges Volk. Und vergib uns unsere Missetat und Sünde und lass uns dein Erbbesitz sein. Und der Herr sprach, Siehe, ich will einen Bund schließen. Vor deinem ganzen Volk will ich Wunder tun, wie sie nicht geschehen sind in allen Landen und unter allen Völkern. Das ganze Volk, in dessen Mitte du bist, soll des Herrn Werk sehen, denn wunderbar wird sein, was ich an dir tun werde. Segne uns diese alten Worte, Herr, und nimm uns mit hinein. Amen. Drei Dinge versuche ich Ihnen weiterzugeben von dem vielen, was mir so aufgefallen ist. Es ist immer schwer, sich zu reduzieren. Bin da nicht so gut. Erster Gedanke, wir sind schon mal haben, Gott kommt runter zu uns. Zweiter Gedanke, Gott wird mit unserer Sünde fertig. Und dritter Gedanke, Gott gibt uns, und jetzt gehe ich weit über den Text hinaus, in Jesus Christus ein Erbteil. Fangen wir vorne an, oder? Sonst wird es zu viel. Mose steigt auf, Mose steigt hoch zu Gott. Als wenn das so einfach wäre. Oder glauben Sie, dass Sie, wenn Sie auf einen Berg steigen, dort oben automatisch Gott begegnen? Was hat Mose denn auf dem Weg nach oben? Zwei leere Steintafeln, das ist alles, was er hat. Er macht sich auf den Weg zu Gott und hat diesen Gott doch nicht in der Hand. Er kann sich nur auf den Weg machen, weil Gott gesagt hat, mach dich auf den Weg. Das ist alles, was er hat. Wir haben Gott niemals in der Hand. Und der Mensch kann steigen, so hoch er will, er wird diesem lebendigen Gott nicht begegnen. Als der Kosmonaut damals im All sagte, ich habe Gott hier gar nicht gesehen, so hatte er keine Ahnung von Gott. Gott offenbart und zeigt sich, wenn er will. Und nicht, weil wir ihn gerade mal eben vorübergehend suchen oder jetzt gerade momentan Lust hätten auf ihn. Mose steigt auf zu dem Berg, aber sein Aufstieg ist nichts, es sei denn, Gott kommt runter. Und genau das passiert. Gott kommt runter. Es heißt so schön, in einer Wolke, da kam der Herr hernieder in einer Wolke. Gott kommt runter und stellt sich vor. Das ist ganz toll für die Hebräisch Könnenden unter uns, aber es sind so viele, aber das können Sie auch merken. An dieser Stelle ist es unglaublich unklar, wer eigentlich redet. Bei Luther hat man den Eindruck, Mose redet. Im Urtext ist das gar nicht so sicher. Martin Buber übersetzt, Gott redet. Das ist einfach nicht gesagt vom Subjekt, wer redet. Ob jetzt Gott sich selber vorstellt oder ob Mose ihn uns vorstellt, ist letztlich auch egal. Weil in jedem Fall ist es jemand, der sich hier vorstellt. Der da runterkommt, wird vorgestellt. Der Gott, den wir uns immer irgendwie vorstellen, stellt sich selber vor. Stellt sich auch seinem Diener Mose vor. Wie stellt er sich denn vor? Er stellt sich vor als Herr, Herr Gott, barmherzig. Also das Wort ist eine deutsche Wortschöpfung aus dem Lateinischen übersetzt, von Misericordias, ja, ein Herz für die Armen. Aber im eigentlichen Textzusammenhang müsste man es so, vom Hebräischen her ist es eigentlich eher das Wort weich. Gott ist weich in seinem Herzen, nicht hart. Das Wort ist auch für Eingeweide stehend, für Mutterleib stehend, also für Geborgenheit. Gott steht da und stellt sich vor als einer, der dem Menschen in seiner Zerbruchssituation, denn in der steht Mose da oben, als ein mit weichem Herzen begegnen. Ach, wenn mir doch in meinen Zerbruchssituationen immer Menschen mit einem weichen Herzen begegnen würden. So oft sind es harte Herzen. Gott ist barmherzig. Und das zweite Wort, was da steht, ist gnädig. Das ist halt auch wieder eine Übersetzung. Es bedeutet eigentlich an der Stelle so viel wie sich herabneigend. Er kommt von ganz oben ganz runter. Es ist ihm nicht zu schade, runterzugehen. Ja, ich habe vor einer Weile Einschulungskinder gesegnet und da habe ich wirklich vom katholischen Pfarrer etwas gelernt und Diakon Stirner gelernt. Ja, beim Segnen der Kinder bin ich bis dahin immer so oben gestanden. Und da habe ich gesehen, wie der Herr Stirner runterging und die Kinder Auge in Auge segnete. Da denke ich, das war in Zukunft auch so. Man kann ja lernen voneinander. Weil Gott kommt runter. Der guckt nicht von oben herab. Der guckt sogar eher von unten nach oben. Das schaffe ich dann einfach bei den Kindern nicht mehr. Aber das ist unser Gott. Ein herunterkommender Gott. Und das dritte Wort, was von ihm gesagt wird, ist geduldig. Ja, geduldig ist er. Einer, der geduldig warten kann. Auch da steht eigentlich im Hebräischen, lange wartend bis zum Zorn. Also ganz lange wartend. Nicht so wie wir, die wir gleich hochfahren. Nein, lange wartend. Und merken Sie es auch. Und dann kommen noch mehr Wörter. Da kommt Gott, ist Gnade. Da steht das Wort für Liebe. Unverdient liebend. Und Gott ist treu. Das heißt verlässlich. Zu diesem Gott ist Mose aufgestiegen. Dieser Gott hat sich zu ihm heruntergelassen in einer Wolke. Die Wolke, die steht zum anderen auch für Gott. Durch eine Wolke kann man nicht schauen. Eine Wolke ist undurchschaubar. Man kann diesen Gott nicht durchschauen. Man kann ihn nicht verstehen. Man wird ihn nie ganz begreifen. Ja, man kann ihn eigentlich nicht mal greifen. Bis im Neuen Testament die Jünger auf dem Berg der Verklärung stehen. Und dort sehen sie Jesus verklärt im Licht mit Mose und Elia. Und dann heißt es wieder, eine Wolke kam und nahm alles weg. Und sie hoben die Augen und sie sahen nur noch einen. Jesus allein. Da wird dieser unfassbare, ungreifbare Gott doch ein bisschen greifbar, aber nicht verstehbar. Man konnte ihn anfassen, aber verstehen nicht. Aber man hatte die Gnade, man hatte die Treue, die Weichheit, die Liebe, dieses Herabbeugen sichtbar in der Person Jesu. Übrigens nimmt eine Wolke ihn auch wieder weg am Himmelfahrtstag. Und die Greifbarkeit geht uns verloren, die fehlt uns ja manchmal. Aber ein paar Dinge der Greifbarkeit sind geblieben. Der Heilige Geist ist geblieben, die können wir zwar nicht festhalten, oh nein, aber er kommt, wird. Und wir haben die Sakramente, so sagen wir dazu, Taufe und Abendmahl, da ist ein bisschen was Greifbares da. Das hat er extra gegeben für uns unbegreifenden und nicht begreifende Menschen. Gott kommt runter zu Mose, zu Israel und will mit seinem Volk einen neuen Bund eingehen. Gott kommt runter in Jesus Christus zu uns. Weihnachten und Karfreitag sind die tiefsten Punkte, die wir haben. Gott in einer Futterkrippe, Gott an einem Kreuz, Gott im Grab. Tiefer geht's nicht mehr. Das ist der tiefste Punkt auch für uns, das Grab. Und er kommt da hinein und am Ende steht er auf und sagt, und ich nehme euch mit. Wir haben einen Gott, der herunterkommt. Das ist das Erste. Sucht diesen und ihr werdet ihn finden, sagt er. Zweitens, Gott kommt nicht nur runter, sondern Gott wird mit der Sünde fertig. Der zweite Teil der Selbstvorstellung oder der Vorstellung des Mose, lassen wir es doch einfach offen, sagt Gott, ist der tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. Aber dann kommt's. Aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Ich höre schon einen sagen, halt, das ist unfair. Was können die Kinder dafür, dass ihre Eltern so einen Mist gemacht haben? Sie können nichts dafür, aber sie bezahlen dafür. Gucken Sie doch die Welt an. Wo eine Ehe zerbricht, da bezahlen auch die Kinder dafür, obwohl sie nichts dafür können. Und die Eltern bezahlen auch noch mit die Großeltern, denn ihr Herz ist schwer verletzt. Und selbst die Enkelkinder haben noch das Problem, dass bei den Familienfesten man nicht so genau weiß, wen von beiden man denn einladen soll. Das bezahlen alle vier. Was hier beschrieben wird, ist nicht ein rächender Gott, der hinterherläuft und die Peitsche schwingt, sondern es ist ein Gott, der sagt, die Sünde, die Schuld, wenn du sie begehst, da wo sie in dein Leben kommt, sie hat Konsequenzen in alle vier Generationen, die miteinander leben. Ja, hier geht es nicht um Erbrache oder sowas. Hier geht es um die, die miteinander leben, müssen auch die Schuld miteinander ausbaden. Und wir Eltern können uns da nicht zurückziehen und sagen, unsere Kinder können nichts dafür, deswegen, nein, die werden die Folgen mittragen. Wieder da, ne? Aber das ist ja nur da, wo einer nicht das andere wählt. Das ist ja der Anhang. Davor steht, dieser Gott ist einer der Tausenden. An anderer Stelle steht auch bis ins Tausendste. Ja? Gnade bewahrt und vergibt Missetat. Das heißt, da wo ein Mensch in seiner Schuld um Vergebung bittet, da wird Gott mit dem fertig. Und hier ist spannend für den Alttestamentler, drei Sündenbegriffe hat es. Es gibt noch einen vierten, aber drei Hauptbegriffe hat das Alte Testament für Sünde. Und alle drei sind hier da. Von Luther übersetzt mit Missetat, Übertretung und Sünde. Ich beginne mal mit dem ersten Naon auf Hebräisch. Ja? Dieser erste Begriff für Sünde, der heißt verkrümmt sein. Gott vergibt und alles, was aus dem Verkrümmtsein des Menschen kommt. Was heißt Verkrümmtsein? Dass ich mich immer verbiege, dass ich nicht gerade sein kann in meinem Leben, dass ich es nicht schaffe, gerade und ehrlich und lebendig und heilig zu leben, sondern dass ich immer die krummen Wege suche, immer wieder mich rausdrehe, rauswinde, meine tausend Abers, meine Ausreden, meine Bequemlichkeit und so weiter, mein Krummsein. Gott vergibt mir das. Au. Da kannst du gar nichts dran machen. Dieses Krummsein ist ein Stück weit Menschsein. Wir kommen da nicht raus. Das ist Elend, aber es ist so. Und der zweite Begriff, Übertretung, das ist Pescha. Das ist die Auflehnung, das ist der Aufstand gegen Gott, den der Mensch übt. Gucken wir doch die Welt an, die Nachrichten. Ein einziger Aufstand gegen Gottes Gebote. Du sollst deinen Nächsten lieben. Aha. Einmal Nachrichten geguckt, ist vorbei. Du sollst deinen Feind lieben, wollen wir gar nicht erst noch anfegen, dann wird es ja ganz schwierig. Der Aufstand gegen Gott. Aber das ist ja einfach, das bei den anderen zu finden. Seien Sie mal ehrlich. Haben Sie in Ihrem Leben nicht auch schon mal genau gewusst, dass was ich jetzt mache, ist falsch und ist trotzdem gemacht? Das, was ich jetzt tue, das ist Gott, findet das überhaupt nicht in Ordnung. Und ich tue es trotzdem. Ich trotze meinem Gott. Ich bin im Aufstand. Und auch das wird vergehen. Und das dritte, Sünde hier genannt, das ist Zielverfehlung. Das heißt, wir Menschen verfehlen das Ziel. Paulus schreibt dann später, das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Das Gute kommt gar nicht raus. Erich Honecker, als alter Mann gefragt, hat er gesagt, ich wollte doch alles nur gut machen. Menschen wurden erschossen an der Grenze für dieses Gutmachen. Dass das Ziel verfehlt wird, dass die Menschheit das Ziel verfehlt, dass sie in die Irre läuft, so kann man es auch übersetzen, in die Irre läuft, immer nicht hören wollen, sondern seinen eigenen Kopf, seinen eigenen Weg durchsuchen. Und auch das wird vergeben. Ich habe bewusst gesagt, Gott wird mit der Sünde fertig. Schon mit der Sünde Israels, mit ihrem Zerbruch wird er fertig. Aber es gibt eine Bedingung für den Zerbruch, dass man fertig werden kann mit der Sünde. Man muss um Vergebung bitten. Sonst wird es nichts. Von alleine gibt es nichts. Von alleine stehst du in dieser bis ins vierte Glied Kette drin. Und du kommst auch von alleine nicht raus nach dem Motto, ich mach's jetzt gut. Ich mach's jetzt besser. Ja? In Zukunft gebe ich mir mehr Mühe. Aber der alte Mist ist ja immer noch da. Hier braucht es Vergebung. Hier braucht es Verzeihen. Und wenn es ganz gut kommt, auch Versöhnung. Und das war für Israel in dem Bund, den Gott mit ihnen schloss. Und es gab dann Sühnopfer und Ähnliches. Was hier folgt, glaube ich, ist der kultische Dekalog, sagen wir mal. Bei ihm sind es 12 Gebote. Auf jeden Fall, da wird geklärt, wie Israel sein Verhältnis mit Gott in Zukunft zu klären hat. Welche Opfer und so weiter und so fort. Das ist nicht unser Thema. Wir haben das in Jesus Christus. Da kommt Gott ganz runter und sagt, indem er uns die Hände als Auferstandener und Gekreuzigter hinhält, dir ist doch vergeben. Ich werde fertig mit deiner Schuld. Mit jeder. Ob krumm sein, ob im Aufstand gewesen oder in die Irre gelaufen. Ich werde fertig damit. Und als Mose diesem Gott begegnet, kann er sagen, Gott, unser Volk ist ein halsstarriges Volk. Also wörtlich steht ein Volk, das einen harten Nacken hat. Die kriegen ihren Nacken nicht gebeugt. Ja? Die wollen immer gegenstehen. Und plötzlich sagt Mose, so sind sie. Die Wilhelms, oh, die Israeliten. Ein hartnackiges Volk, die ihren Nacken nicht beugen wollen, die immer meinen, sie wüssten's und sie hätten's und sie könnten's. Und der lebendige Gott kommt trotzdem runter zu diesen hartnackigen Israeliten und lässt sie nicht los und uns auch nicht. Ja, das ist gut. Und er kommt in die Mitte, und damit komme ich zum letzten Teil. Und Mose bittet, vergib uns unsere Missetat und Sünde und lass uns dein Erbbesitz sein. Israel bekommt als Land dafür, als sichtbares Zeichen des Erbbesitzes, das Land. Aber das eigentliche ist, dass es weiterhin sagen darf, ich bin Gottes Volk. Und das ist es bis heute. Aber in der Geschichte Christi werden wir hineingenommen, Luther, Entschuldigung, Paulus sagt, hineingepfropft in diesen alten Stamm. Werden wir zu diesem Volk Gottes hinzugenommen, dürfen wir auch Erben sein. Haben Sie schon überlegt, wie das Ding heißt? Das heißt Neues Testament. Wann machen Sie ein Testament? Wenn Sie etwas zu vererben haben, oder? Gott hat etwas zu vererben. Er hat es den Himmel zu vererben, die Ewigkeit zu vererben. Er hat ein neues Testament gemacht. Ein altes Testament für Israel mit der Ansage, dass es für alle sein wird. Und ein neues Testament für dich und mich, für uns, in seinem Christus. Und das wird am allerdeutlichsten, dieses neue Testament, im Abendmahl. Da sagt Jesus sogar selber, dies ist, so wird es an einer Stelle übersetzt, das neue Testament in meinem Blut. Da wird ein neues Erbe gegeben. Das Erbe des Himmels, des Ewigen, des Lebens. Eine Perspektive für Menschen einer verlorenen Welt, die größer ist als alles. Und die Hoffnung gibt in allen Zerbruch hinein. In wirklich allen. Und das Abendmahl, das wir nachher feiern, das ist für Sünder gedacht. Für Menschen, die irgendwo krumm im Aufleben oder niedere gelaufen sind, als Zeichen dafür, dass Gott sie mit sich zu Hause, mit nach Hause nehmen will. Dass er mit ihnen unterwegs sein will. Das ist, was er geben möchte. Und das macht Mut und kann Menschen aus verzweifelten Lagen rausholen. Ich schließe. Wir wollen ja noch Abendmahl feiern. Mit einer kurzen Geschichte, weil manche Menschen einfach mit Geschichten leichter sich tun, als mit den tiefen theologischen Sätzen ihres Pfarrers. Michael. Ich sage Michael, weil er ist in Amerika. Hat er gelebt und lebt wahrscheinlich noch. Michael ist ein schwer behinderter Junge, sprachbehindert. Nicht hörbehindert, das geht, aber auch gehbehindert, der kann nur sehr mühsam laufen. Wir kennen das ja von einigen unserer Brüder und Schwestern. Und Michaels Mutter leidet seit seiner Geburt und als sie ihn weggeben musste, weil sie es nicht schaffte, sie schaffte es nicht, dieses Kind zu haben, leidet sie an Depressionen immer wieder. Und da war wieder eine dieser ganz tiefen Depressionen und der Ehemann und Vater war in tiefer Sorge, was machen. Und da fiel ihm nichts anderes ein, als den Michael zu holen aus dem Heim, aus der Einrichtung nach Hause. Und sagte, nur Michael, vielleicht kannst du was machen. Michael konnte das nur zur Hälfte verstehen. Aber er ging zu seiner Mutter rein und setzte sich zu ihr ans Bett. Sie guckte nicht hin, sie guckte nur zur Wand. Wer in tiefer Depression ist, guckt nirgends mehr hin. Sie guckte nur noch ins Grau. Und dann zeigte Michael auf die Vase zu seinem Vater und sagte, Vase, Cola, 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 Cola. Der Vater dachte, jetzt spielt Michael völlig. Er nahm die Blumen aus der Vase, schüttete das Wasser raus und füllte Cola in die Vase. Weil manchmal macht man ja auch was Verrücktes. Und Michael steht auf und geht in die Küche. Eigentlich schleppt er sich in die Küche. Er holt ein Stück Brot, er weiß, wo das ist. Und setzt sich dann zu seiner Mutter ans Bett und gibt ihr das Brot und die Cola. Und so gut er es in seiner Einrichtung gelernt hat, er kann es nicht so richtig, aber so ein bisschen von Brot gegeben. Jesus, dich, das kann er sagen. Und reicht ihr Cola und Brot als Abendmahl, theologisch verheerend, aber geistlich richtig. Und die Mutter dreht sich weg von der Wand ihrem Sohn zu und empfängt. Sie ist nicht sofort aus der Depression raus gewesen, so schnell geht das nicht. Aber sie war zurückgeholt. Durch einen schwachen Menschen, der den gewaltigen Gott und seinen Bund mit uns ernst nahm. Gott kommt runter im Abendmahl, um sie herauszuholen, wo auch immer sie sind, und ihnen zu sagen, sei geliebt von deinem Gott. Gott lädt uns heute zum Abendmahl ein. Wir essen Brot und trinken Saft von der Traube. Ja. Und so wie wir das Brot essen und das Brot in uns hineinkommt, da. So, genauso kommt Jesus und sagt uns, ich habe dich lieb. Und so wie wir Saft trinken. Ja. So kommt Jesus und sagt leise: Ich, Jesus, vergebe dir deine Schuld. Und das ist gut. Amen.